krass, ja, quoi. Dann de Physiker, pass, pass, dann boy. Physiker, das so krass, ich für, wenn ich hasse, ich frag.
Und distanziert.
Ihr seid zu Gast beim Podcast Nah und Distanziert, der Podcast rund um kritische Perspektiven und soziale Arbeit. Gemeinsam werden wir mit unseren Gästen die aktuellen Bedingungen und Herausforderungen von sozialer Arbeit diskutieren und mit ihnen über persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Zustände und ihre politischen Forderungen sprechen. Mein Name ist Lennart und Latifa und ich freuen uns jetzt auf unseren ersten Gast, Gabriel, der in der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet.
Ja, hey Gabriel, schön, dass du da bist. Willst du dich jetzt nochmal kurz vorstellen? Wir kennen uns ja auch vom Studium, wir drei. Und möchtest du da deine Arbeit noch ein bisschen beschreiben?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich auch dabei sein kann. Wie auch gerade vorab schon gesagt, hat mich das auch sehr beschäftigt und muss auch verschiedene Gedankengänge, die ich dann hatte, auch mit euch nochmal austauschen. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Gabriel. Das ist eigentlich mein zweiter Name und das war mir nochmal wichtig, um aufgrund von Anonymität der Jugendlichen, die ich betreue, auch zu wahren, habe ich jetzt den zweiten Namen gewählt und arbeite in einer größeren Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Berlin. Und genau, parallel dazu mache ich noch die Therapeutenausbildung und werde versuchen, hauptsächlich aus der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, also aus dem Bereich, meine Sichtweisen oder meine Erfahrungen mitzuteilen. Und bestimmt werden aber auch Einflüsse aus der Ambulanz, wo ich gerade meine praktische Tätigkeit 2 mache, mitfließen. Arbeite ich in einer betreutes Jugendwohnen und da betreuen wir momentan 5 KlientInnen im Alter von 16 bis 19 Jahren. Und der Fokus liegt auf Verselbstständigung und genau, wir begleiten sie auf dem Weg zur Verselbstständigung und dann auch nochmal auf dem Weg zu betreutes Einzelwohnen. Das ist nochmal dieser Zwischenschritt, bevor Personen dann komplett in die eigene Wohnung und raus aus der Jugendhilfe, wurden diese 2 Schritte in Jugendwohngemeinschaft und dann das betreute Einzelwohnen. Und in dem Bereich arbeite ich. Und genau. Und das Haus, also das nennt man das Haus, das ist für traumatisierte Kinder und Jugendliche Einrichtung und oben drüber leben eher jüngere Kinder und mit dem Konzept, dass sie von oben runterwachsen und dann ins betreute Einzelwohnen und dann komplett selbstständig leben können und dass sie sozusagen nicht viele verschiedene Einrichtungen wechseln, sondern wie gesagt, dass sie von klein auf die gleiche Einrichtung auch die gleichen oder ähnlichen BetreuerInnen täglich haben und auch die Umgebung, was natürlich maßgeblich ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, da sie da in der Nähe auch ihre sozialen Kontakte, Schulen und so weiter haben, dass da nicht ein permanenter Wechsel und permanenter Beziehungsabbruch dadurch entsteht. Und genau, das mache ich gerade.
Und wie war das? Also ich finde es immer ganz interessant, war das in deinem Studium schon so diese Thematik irgendwie so, die dich interessiert hat, oder wusstest du, dass du da auf jeden Fall in dem Bereich arbeiten möchtest, oder wie bist du dazu gekommen oder was hat dich irgendwie motiviert?
Ja, also tatsächlich habe davor die Erzieherausbildung gemacht und also mich haben sowohl die Kleinkinder, aber auch auch die Jugendlichen interessiert und das war dann auch mein Schwerpunkt, was ich auch im Studium gelegt habe, da ich davor die Erzieherausbildung hatte, also das frühkindliche Pädagogik. Und im Studium waren Seminare oder vor allem Rassismus und Migration mein Schwerpunkt, was ich gelegt habe und hatte auch den Fokus oder die Vorstellung, auch in der Geflüchtetenarbeit zu arbeiten und musste dann auf eigene biografische Erfahrung auch feststellen, dass ich da noch meine Hausaufgaben machen musste. Das heißt, dass ich da auch nochmal eine Psychotherapie für mich dann in Anspruch genommen habe, um nochmal die Thematik für mich aufzuarbeiten. Und jetzt arbeite ich sowohl mit Geflüchteten als auch nicht mit Geflüchteten. Und diese Kombi finde ich auch total schön, da dann nicht eine homogene Gruppe sozusagen betreut wird, sondern beide Gruppen und beide Jugendlichen voneinander lernen und ja auch miteinander lernen.
Voll schön. Ich finde, das passt voll gut auch irgendwie zu unserer nächsten Frage.
Ja,
Oder Lennart?
voll. Genau, nämlich, also unser Podcast, der heißt ja Nah und Distanziert. Und also wir beziehen uns da ganz stark auf diese Begriffe Nähe und Distanz, die uns immer wieder im Studium begegnet sind und die immer wieder auch in Diskussionen um soziale Arbeit fallen. Ja, wenn du das so erzählst und deinen Bezug zu der Thematik erzählst, interessiert uns auch irgendwie gerade nochmal voll, so wie. Ja, was fällt dir bei diesen Begriffen ein, Nähe und Distanz?
Das ist eine grundsätzliche Thematik, also unabhängig jetzt von Corona und von sozialer Distanz. Und genau, es ist natürlich auch in der Arbeit, es ist eine maßgebliche Herausforderung, Nähe und Distanz. Also wo gehe ich rein und wo habe ich aber auch eine Distanz zu wahren, um die Person natürlich auch nicht zu überfordern oder auch mich vielleicht auch persönlich nicht zu überfordern oder genau, also das ist ein Medium, was mich tagtäglich begleitet, also egal in welchen Zeiten, weil ich aus meiner sozialarbeiterischen Sicht meine vielleicht, dass ein Thema gerade ansteht. Und ich dann zu nah bei den Klientin bin, und ich aber dann mal schneller, mal weniger schnell dann auch eine Rückmeldung oder, also es muss nicht mal eine verbale Rückmeldung sein, sondern eine nonverbale Rückmeldung, dass signalisiert wird, das ist jetzt zu viel. Und genau, dann ist auch, wie gehe ich damit um und respektiere ich das oder respektiere ich das nicht? Genau, aber das auf dem Schirm zu haben und natürlich auch, also mit der körperlichen Nähe, wie gehe ich, also wie körperlich bin ich mit jungen Erwachsenen? Ich habe KollegInnen, die sagen, dass sie auch bei der Begrüßung zum Beispiel Jugendliche also nicht umarmen, aufgrund von zu nah oder aufgrund von Ängsten, dass da, ja, dass da eine Form von ja, Übergriff vielleicht empfunden werden kann, was sie total gut nachvollziehen kann. Genau, das heißt, wir haben das sowohl auf der Beziehungsebene als aber auch auf der körperlichen Ebene. Es ist eine wichtige Thematik mit naher Distanz.
Ja, und ich finde, das zeigt ja auch irgendwie, wie, also es hat, also deswegen haben wir auch so ein bisschen überlegt, diese Frage zu stellen und auch so die einzelnen Assoziationen da irgendwie aufzurufen und wie es halt irgendwie, was es persönlich mit einem macht, aber auch in dem spezifischen Kontext, in dem man arbeitet, was für Fragen dann auch aufgeworfen werden zu diesen Begriffen. Ja, ich finde ja auch, also genau, und das ist ja auch so ein bisschen das, was, bevor wir in diese konkrete Corona-Zeit reingehen, wollten wir dich auch noch mal fragen. Du hattest ja auch anfangs so ein bisschen gezögert, als wir dich gefragt haben, ob du mit uns so über deine Praxis sprechen möchtest und ob du da noch mal erzählen kannst, also was da bei dir Zweifel ausgelöst haben und wie du dich dann doch vielleicht entschieden hast, hier irgendwie Gast zu sein.
Ja, das hat mich tatsächlich sehr beschäftigt, aus verschiedensten Gründen. Zum einen, da ich die Angst hatte, dass ich dadurch Personen oder vor allem auch Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, also nicht nur stigmatisiere, sondern sie auch nochmal hervorhebe und ich als Sozialarbeiter über sie spreche. Das war das eine. Und dann war natürlich auch, kann ich auch, genau, kann ich dem gerecht werden, ihre Anonymität zu wahren. Und hatte da auch mit meiner pädagogischen Leitung das Gespräch aufgesucht, um mich da auch nochmal auszutauschen, als ich die Anfrage bekommen habe, ob das auch okay wäre vom Träger. Sie meinte, dass der Name jetzt nicht unbedingt fallen muss, aber dass sie das auch gut finde. Und das war auch tatsächlich mein Tenor, dass SozialarbeiterInnen, und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, dass SozialarbeiterInnen momentan und auch davor sehr wenig Raum einnehmen und auch wenig Raum bekommen. Und deswegen dachte ich, dass es super wichtig ist und dass ich das sehr gerne unterstützen möchte. Und es ist auch eine Besonderheit, sozusagen diesen Raum zu bekommen, habe ich gemerkt. Und was mich auch in den letzten Tagen beschäftigt hat, weil ich das gar nicht gewohnt bin, als Sozialarbeiter in einen Raum zu bekommen, sondern es ist nur eine bestimmte Position oder es ist eine bestimmte Tätigkeit, die ich erfüllen muss als Sozialarbeiter. Mal bekomme ich mal so ein, oh wow, das machst du wirklich so. Aber genau, also eine wirkliche Interesse oder auch eine wirkliche politische Meinung oder eine Positionierung oder eine Handhabe, da habe ich das Gefühl, dass es nicht vorhanden ist. Und ich sozusagen auch jetzt in den letzten Tagen mich damit auseinandersetzen musste, was es für mich konkret bedeutet, als Sozialarbeiter tätig zu sein oder in der sozialen Arbeit tätig zu sein. Und vor allem, ja, wie nehme ich den Raum und was bedeutet das gerade für mich? Und was bedeutet das auch vor allem für die Arbeit und für die Personen, mit denen ich zusammenarbeite? Und genau, dann habe ich das auch mit den jungen Erwachsenen auch angesprochen, nachdem ich auch mit Lennart auch meine Bedenken geäußert habe und ich das auch total schön fand, dass er auch ein Gehör bekommen hat und auch ein Verständnis und auch, okay, wie können wir das sonst machen und so weiter, war die Überlegung, dass ich die Jugendlichen frage, ob sie denn mitmachen wollen, damit ich nicht also von ihnen oder über sie spreche, sondern dass sie auch selber sozusagen die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Und die fanden das zu Beginn cool. Und dann waren sie aber, wo sie meinten, nee, dann müssen sie gar nicht dabei sein. Und ich habe jetzt mit denen abgemacht, dass wir das gemeinsam hören und dass sie dann nochmal Fragen stellen können. Und auch, ja, also dass ich dann nochmal mit denen ins Austausch gehen werde diesbezüglich. Weil es auch sie betrifft.
Ja, ich finde es voll schön, also auch so, es fällt ja auch oft dieser Begriff der Repräsentation irgendwie, wer spricht über wen, was du auch genannt hattest und inwieweit das, also wir das ja auch sehen aus so einer kritischen Perspektive auf soziale Arbeit, inwieweit das auch ein Problem ist, dass halt immer über die anderen geredet wird. Und also wir sehen uns, also wir haben auch da viel so drüber diskutiert und vor allem auch, nachdem du uns so das Feedback gegeben hast oder so deine Zweifel, und fanden das also auch mega cool, wie du damit umgegangen bist und haben aber auch gesehen, dass man sich schon auch immer so ein bisschen in einem Dilemma befindet.
Ja.
Aber man kann es halt so gut es geht halt vielleicht, also gerade diese Möglichkeiten, die du aufgezeigt hast, sind ja etwas, also das alleine zu hinterfragen oder zu gucken, inwieweit macht das Sinn, finde ich halt auch, also auch voll spannend, was du gesagt hast mit diesem Raum und auch als Profession der sozialen Arbeit, inwieweit die sowieso nicht so viel Raum bekommt, also inwieweit da auch so unterschiedliche Gruppierungen dann vielleicht auch da Interessen haben oder Sichtbarkeit bekommen, benötigen. Ja, voll gut.
Auch dass du ja gerade gesagt hast, erstmal gibt es irgendwie, also das fand ich auch total spannend, dass du ja gesagt hast, okay, es gibt wenig Raum zu sprechen und dann der Raum zum Sprechen ist nochmal sehr festgelegt und der ist eben meistens häufig auf diese total problematische Rolle festgelegt, als Sozialarbeiterin über andere zu reden. Also das ist, wie auch Latifa gerade schon meinte, ist wahrscheinlich ein Dilemma, aus dem kommen wir nie so ganz raus und trotzdem versuchen wir jetzt hier im weiteren Gespräch, weil jetzt würde ich sagen, lass es doch mal ans Eingemachte gehen oder ans Aktuelle, werden wir wahrscheinlich auch immer wieder auf dieses Dilemma stoßen. Und wichtig bleibt, glaube ich, einfach trotzdem, das im Hinterkopf zu behalten und sich auch teilweise einfach vielleicht, dass wir uns teilweise auch immer wieder, genauso wie Latifa und ich, mit einer gewissen Intention hier reingehen und mit gewissen Ängsten und Aufgeregtheiten und Fragen, du natürlich auch als konkrete Person hier sitzt und eben wir eben nicht nur als Fürsprecher hier stehen.
Ja.
Genau, Corona. Wir führen jetzt irgendwie dieses Gespräch hier Mitte April, seit über 4 Wochen gelten ganz besondere Gesetze und Verordnungen, die jetzt zwar langsam gelockert werden sollen, aber eben langsam und auch in vielerlei Hinsicht noch nicht so ganz klar ist, wie lange dieser Zustand denn noch anhalten wird. Und natürlich hat das auf uns alle auf unterschiedlichste Art und Weise einen ganz massiven Einfluss. Und uns würde jetzt interessieren, wie wirkt sich die Corona-Pandemie gerade konkret auf deine und auf eure Arbeit aus?
Also vorerst ist es total wichtig auch zu benennen, dass Sozialarbeiterinnen halten den Kontakt zu den hilfebedürftigen Menschen. Das heißt, dass dieses Zuhausebleiben und Homeoffice, dass das kaum bis hin zu gar nicht gegeben ist. Also die Thematiken haben zugenommen. Was ich damit meine, ist, dass wir auch vom Gesundheitsamt eine ganz klare, also ein Ampelsystem bekommen haben, grün, gelb, rot, und auch zwischen grün und gelb und rot nochmal so Zwischenstufen. Und das heißt, dass wir nicht nur politisch, sondern auch gleichzeitig politisch mit dem Gesundheitsamt immer auch nicht nur im Kontakt, sondern auch mit den Einschränkungen standen. Das heißt, dass die Kinder und Jugendliche, nicht im engsten Raum, aber doch da in dem Haus 16 Kinder und Jugendliche leben, über 2 Stockwerke verteilt, ist es so, dass der Raum sozusagen ziemlich gering ist für die einzelnen Personen. Und das hieß dann direkt Mitte März oder Anfang März, Mitte März, dass die Kinder nicht mehr beurlaubt werden können, dass keine Besuche mehr von den Eltern oder von Familienangehörigen erhalten dürfen, dass hauptsächlich in den Gemeinschaftsräumen aufgehalten werden muss, bis hin zu, also unten in den Jugendwohngemeinschaften war das, dass nicht mehr in der Küche gekocht wird, sondern nur noch vereinzelt, also einzelne Personen dürfen da kochen und gegessen auch in einem einzelnen Zimmer. Das heißt, dass da auch der Austausch zwischen den Kindern und Jugendlichen sehr wenig war. Und wenn ja, dann wurden doch auch nochmal, also es war wenig da, aber was zugenommen hat, waren die Konflikte untereinander und auch diese Anspannung untereinander, was auch gesellschaftlich spürbar war und was ich nach wie vor finde, war das, was sie auch mitgefühlt und mitgespürt haben, wurde dann sozusagen in der Einrichtung ausgetragen. Und wir haben auch, wie ich ganz zu Beginn schon meinte, Jugendgeflüchtete bei uns in der Einrichtung und ihre Angehörige leben in syrischen Lagern oder einer davon hat auch seinen Bruder, der gerade in Griechenland gerade auf Lesbos ist und der sagt, ich bin da total hilflos und kann ihm da nicht helfen und bin, also habe dann nochmal das Gefühl, dass es ihm gut geht hier und er aber weiß, also mit dem Wissen, dass sein Familienmitglied gerade in einem überfüllten Lager lebt und dadurch sozusagen auch eine Aggression oder eine Anspannung sozusagen bei ihm und auch bei den anderen Jugendlichen nochmal spürbarer war. Und da sie dann auch nicht raus durften oder halt wirklich nur beschränkt oder nur mal kurz in den Garten, hat sich das nochmal potenziert. Und Personen, die dann auch Erfahrung gemacht haben mit, ob es jetzt in der Psychiatrie oder auch in einem Lager, wo sie sozusagen gefangen genommen worden sind, also auch jetzt nochmal so retraumatisiert zu werden in der Einrichtung, dass sie nicht raus dürfen und dass sie sozusagen, dass wir als Betreuer ihnen auch immer wieder die Regeln und immer wieder nochmal neu, was auch in den Medien und was auch jetzt sozusagen auch von der Leitungsebene an uns herangetragen muss, wie wir damit umgehen, also dass wir es fast schon so ein Erklärbär bekommen haben und eine Kontrollinstanz und dass wir dadurch auch zwischen den Betreuern, zwischen mir und den Jugendlichen dann auch nochmal Konflikte, die so nicht vorhanden waren, nochmal ausgebrochen sind. Und ich dann denen auch erklären musste, hey, okay, oder ich nochmal für mich innegehen musste und gucken musste, was bedeutet das auch für mich gerade konkret und wie geht es mir gerade damit und was macht das auch mit mir? Ne? Also ist es auch meine persönliche Anspannung gerade von Kreuzberg 20 Kilometer zur Arbeit zu fahren in der Bahn, was löst es bei mir aus? Und ist es gerade nur die Thematik von den Jugendlichen oder ist es auch meine, die ich da sozusagen mit reinbringe und was dadurch auch nochmal potenziert? Also da nochmal sozusagen auch meine Rolle auch wahrzunehmen und nicht sofort ihr dürft nicht raus und das macht was mit euch und ihr habt sozusagen noch andere Thematiken, sondern zu sagen, okay, meins, wie geht es mir damit? Und dann auch ihnen die Möglichkeit zu geben, dass, ja, dass sie auch den Raum bekommen zu sprechen und auch den Raum bekommen, um ihre Ängste und ihre Sorgen sozusagen auszusprechen oder den Raum zu füllen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, habe ich das richtig verstanden, dass die, dass es gerade so ist, dass die Jugendlichen die Einrichtung praktisch nicht mehr verlassen dürfen?
Ganz genau. Also Jugendliche, die, also dadurch, dass sie Schulen geschlossen haben, also war das auch klar, dass sie sozusagen nicht zur Schule gehen. Und da haben wir auch nochmal die Rolle von den LehrerInnen einnehmen müssen, um mit ihnen die Aufgaben zu bearbeiten, die sie von Schulen bekommen haben. Das heißt, wir kamen da auch wirklich in verschiedensten Rollen rein. Und Jugendliche, die eine Ausbildung besuchen, die können direkt von Einrichtungen zur Ausbildungsstätte und wieder zurück. Aber nicht FreundInnen besuchen oder keinen Besuch erhalten. Genau.
Sowas wie irgendwie zum nächsten Supermarkt gehen oder spazieren gehen?
Bei den Jüngeren ist es so, dass sie nur in Begleitung mit einer betreuenden Betreuer zum Supermarkt oder auch mal sozusagen die Einrichtung verlassen dürfen. Die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen können auch alleine, aber dann ist es wirklich ganz klar, also dass sie sozusagen in den Supermarkt und wieder zurückkommen. Und da ist es auch, also das meinte ich auch gerade mit einer Kontrollinstanz, dass ich mich total schwer und dass ich das nicht, also dass ich diese Rolle für mich nicht einnehmen möchte, die Jugendlichen zu kontrollieren. Genau, und diese Rolle wurde sehr nah an uns herangetragen, dass wir das immer wieder kontrollieren oder im besten Fall, dass wir dann noch da sind und gucken, ob sie wirklich gerade zurückgekommen sind oder ob mal auf die Uhr gucken, wie lange es gebraucht hat und so weiter.
Die Jugendlichen, mit denen ihr zusammenarbeitet, sind ja häufig, also auch außerhalb der Corona-Zeit, in besonderer Art und Weise irgendwie staatlicher Repression irgendwie ausgesetzt. Also werden, Stichwort Racial Profiling, werden irgendwie häufiger kontrolliert, werden aufgrund von rassistischen Deutungen irgendwie drangsaliert und so weiter. Und da klingt es ja gerade so ein bisschen auch danach, dass also diese Situation kann momentan für die Jugendlichen gar nicht auftreten oder weniger auftreten, weil sie eben permanent in der Einrichtung sein müssen, aber das ist in gewisser Weise ja auch irgendwie schon von euch ein vorauseilendes Gehorsam da eigentlich verlangt wird und eben diese Kontrollfunktion, die sonst eben die Polizei übernimmt, ihr dann in gewisser Weise nochmal stärker.
Ganz genau, ja. Also so, und aus dem Grund tue ich mich auch schwer und auch das wird von den Jugendlichen, jungen Erwachsenen kommuniziert, dass es für sie gerade nochmal doppelt so schwer ist. Also dass sozusagen der Feind im Haus sitzt, also O-Ton von einem jungen Erwachsenen, dass es nicht nur draußen und dass er nicht nur draußen die Repression und Racial Profiling erfährt, sondern dass wir sozusagen jetzt auch immer wieder sie darauf hinweisen und dass sie wirklich direkt, also wie ich gerade ein Beispiel schon genannt habe, von Ausbildung wieder zurück in die Einrichtung oder nach dem Einkaufen oder auch die Einkäufe begleitet werden, dass das nochmal, also sich anfühlt, wie als wären sie in einem Hochsicherheitstrakt. Und da haben wir auch verschiedene Positionierungen, auch unter den KollegInnen, wie damit umgegangen werden soll und auch nicht. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch von der Leitung die Bitte, dass wir auch die Mundschutzmasken im Privaten tragen und auf dem Weg zur Arbeit und zurück und in der Arbeit ausziehen, da wir auch eine Familie darstellen, was sie total nachvollziehen kann. Und da habe ich gemerkt, dass es bei mir auch sozusagen nochmal von der höheren Instanz gesagt worden ist, was ich oder wie ich mich in meinem Privaten, wie ich mich da zu halten habe oder welche Vorkehrungen ich zu treffen habe, was ich also tatsächlich auch von Grund auf tue. Da habe ich auf persönlich meine sozialen Kontakte auf null eingeschränkt, um auch die KollegInnen und die Kinder und Jugendlichen nicht in Gefahr zu bringen. Aber das war dann, wo ich das Gefühl hatte, dass es nochmal schwierig wird. Und auch die Jugendlichen, also auch da nochmal diese Kontrollinstanz, dass auch sie sozusagen immer, sobald sie die Einrichtung verlassen, eine Mundschutzmaske tragen. Wobei wir zu Beginn überhaupt keine Mundschutzmasken hatten.
Es gibt so ein paar verschiedene Themen, auf die ich jetzt nochmal einsteigen könnte. Genau, was mich, weil du ja gerade eben auch erzählt hattest, mit denen, dass noch Jugendliche bei euch in der Ausbildung sind und die weiter die Ausbildung besuchen. Ist das, betrifft auch einige Jugendliche, dass irgendwie Ausbildung gerade unterbrochen sind? Also ist das bei euch auch der Fall? Über Homeschooling müssen wir gleich nochmal gesondert reden, das interessiert mich auch nochmal, aber eben so diese Situation, jetzt gerade eine Ausbildung angefangen zu haben und die jetzt nicht weiterzumachen?
Ja, also zwei davon sind betroffen gerade, oder eine davon ist betroffen und der andere kann die Arbeit noch verrichten als Bäcker und der muss sogar zur Arbeit, also auch systemrelevant, wobei ich auch sehr gerne nochmal auf das Wort zu sprechen kommen wollen würde. Und bei der Klientin ist es so, dass sie eine, also nicht konkret eine Ausbildung, sondern sie eine BUFDI, also Bundesfreiwilligendienst gemacht hat, in einem Kinderladen und das wurde dann geschlossen und sie sich jetzt auch das letzte halbe Jahr sich darauf gefreut hat, endlich damit anfangen zu können und genau, dann wurde es geschlossen und genau, sie dann auch da das als eine Strafe empfunden hat, was ich nachvollziehen kann. Und bei dem Jugendlichen, der die Bäckerslehre angefangen hat, der meinte nur zynisch, dass er auch gerne sozusagen da bleiben wollen würde. Und dann meinte er aber im zweiten Moment, nee, er freut sich, dass er zumindest eine Abwechslung bekommt und dass er auch aus der Einrichtung, also dass er die Einrichtung verlassen kann.
Ja, du hattest gerade den Begriff systemrelevant angesprochen. Was sind deine Gedanken zu diesem Begriff?
Das Vertreter in der sozialen Arbeit sozusagen medial momentan, also nicht momentan, sondern dass nicht die Rede von sozialer Arbeit ist. Und da habe ich mich gefragt, woran es liegt, dass Sozialarbeiter in der medialen Thematik oder vor allem auch für die Problematik sozusagen gar nicht wahrgenommen werden. Und es könnten, es könnte sein, dass möglicherweise haben sich Disziplinen und Professionen politisch nicht ausreichend eingemischt. Und hoffe dadurch, dass jetzt als systemrelevant sozusagen, als systemrelevante Berufe nochmal mehr oder aus einer Nichtwahrnehmung dazu führen kann, dass mehr in der sozialen Arbeit tätig auch Verantwortung, sich verantwortlich fühlen, dass die Profession in der Öffentlichkeit und in politischen Wahrnehmung deutlich platziert wird und dadurch auch die Sozialarbeit als systemrelevant anerkannt wird. Also genau. Und selbstverständlich, ohne dass ich jetzt die Pflegekräfte und MedizinerInnen jetzt ab- und aufwerten möchte, aber das ist sozusagen nicht nur die Pflegekräfte und was natürlich auch total wichtig ist, dass auch diesbezüglich auch politisch sich ganz viel tut, aber auch sozusagen nicht den Fokus zu verlieren, dass auch Sozialarbeiter und andere, also Reinigungskraft und so weiter, auch, dass diese Berufe sozusagen ebenfalls systemrelevant sind. Und die auch nochmal eine andere Vergütung und auch eine andere Stellenwert in der Gesellschaft bekommen sollten und müssen fallen.
Ja, wir hatten da auch so ein bisschen noch vorher so diskutiert, auch in unserem Podcast-Team über den Begriff und fanden es ganz interessant, weil wir auch vorher dachten so oder noch der Meinung sind von so, dass das, also wie du auch sagst, dass es halt soziale Arbeit kaum zur Sprache kommt irgendwie in diesem Diskurs. Und gleichzeitig ist ja Systemrelevanz auch irgendwie so wie eine Systemstabilisierung, die ja auch oft stattfindet im Rahmen der sozialen Arbeit, aber das halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig ist sozusagen, wenn das System und gleichzeitig auch diese sozialen Ungleichheiten die permanent reproduziert und verstärkt und Gewalt ausübt.
Ja.
Und das ist ja so diese Krux, in der sich die soziale Arbeit auch immer wieder befindet einfach. und haben dann so überlegt, inwieweit braucht es diesen, trotzdem diesen Begriff oder den Kampf um den Begriff der Systemrelevanz, um dann auch halt den Arbeitskampf sozusagen voranzutreiben, weil erst dann das sozusagen einen Wert hat irgendwie. Und es gibt ja auch noch andere, also im Englischen noch andere Begriffe, also da hatten wir auch überlegt, inwieweit wir da mehr so Care Work oder Essential Workers oder Key Workers mit reinbringen können. Aber gibt es da schon so, also wahrscheinlich einfach, weil ihr so viel zu tun habt, ist das noch nicht so zustande gekommen, oder gibt es schon so Austausch mit anderen SozialarbeiterInnen oder so Trägerübergreifende, die sich dem widmen? Du sagtest ja, dass es anscheinend die Berufsgruppe da nicht genügend Lobbyarbeit bisher gemacht hat.
Also
findet da eine Übervernetzung statt?
Ja. Das wäre auf jeden Fall wichtig, und das, also das wäre auch jetzt mit meinen Zukunftsgedanken, wäre das auch etwas, wo ich das mehr auch vorantreiben möchte. Momentan ist das, dass wir, also ich rede tatsächlich, dass wir gerade, also nicht mehr denn je, aber wir haben gerade unfassbar viel zu tun, da wir sozusagen um die KollegInnen oder um das aufrechtzuerhalten, sind nur noch eine Person in den Dienst. Das heißt, da ist momentan auch keine Austausch oder ganz wenig Austausch mit KollegInnen. Und es geht darum, zu deeskalieren und Personen sozusagen einigermaßen stabil zu halten, damit sie nicht komplett abrutschen. Oder damit nicht, ja, damit die Aggression, was sozusagen nach oben gerichtet sein sollte, nicht gegenüber den anderen Jugendlichen, also das Jugendliche unter Jugendlichen, oder dass auch, dass wir KollegInnen sozusagen ja, soweit fit bleiben, um die Arbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiterhin machen zu können. Und was mich bei der ganzen, ja, bei der ganzen Thematik, leider ist es nicht so, dass soziale Problematiken mit dem Virus verschwinden. Also eher im Gegenteil, dass Krisen treffen oftmals ärmere und marginalisierte Personen am stärksten. Und dass die Kontaktbeschränkung erschwert die Arbeit, die Kontaktbeschränkung erschwert die Arbeit erheblich. Und das betrifft alle Arbeitsfelder in der sozialen Arbeit. Und das ist, wo ich das Gefühl habe, dass auch die soziale Arbeit sich viel mehr sich auch mit den anderen Arbeitsfeldern sich zusammensetzen muss, um da auch bestmöglich sich auch politisch und gewerkschaftlich sich auch einzusetzen.
Gibt es so irgendwie, wir kommen nochmal am Ende nochmal darauf zurück, auf die Zusammenfassung, was sich ändern sollte, aber erstmal für die aktuelle Situation, also siehst du da irgendwelche, geht das überhaupt gerade? Also es hört sich ja einfach alles ziemlich prekär an. Siehst du irgendwelche Chancen und Möglichkeiten in der aktuellen Situation für deine Arbeit?
Da politisch was zu tun oder sozusagen in der Handlungsebene, in der Arbeit mit den jungen Erwachsenen?
Ja, irgendwelche Möglichkeiten, also das hört sich schon irgendwie so absurd an, dass alles, was du erzählt hast, wir hatten das irgendwie so mit drin, gibt ja immer wieder Leute, die sagen zum Beispiel Digitalisierung oder Vernetzung findet halt jetzt irgendwie anders statt oder fortschrittlicher statt, und somit gibt es halt mehr Räume dafür, ob es da irgendwelche Aspekte gibt, die du siehst, okay, das läuft jetzt gerade irgendwie gut oder so.
Leider nicht. Also ich kann da tatsächlich nichts dazu sagen, was ich, also weil ich davon nichts spüre.
Ja.
Weil ich jeden Tag zur Arbeit muss und auch da möchte, und eher das Gegenteil, dass also ich kann auch nur gerade von meinem Träger sprechen, dass wir Digitalisierung gar nicht auf dem Schirm hatten. Das heißt auch, Teamsitzungen finden nicht statt, Supervisionen finden nicht statt, und das sind auch die Räume, die auch total wesentlich und wichtig sind, um uns auszutauschen oder nochmal, um gegenseitig uns zu stärken oder auch uns eine Hilfestellung zu geben oder zu korrigieren. Und die finden statt. Das heißt, da ist momentan überhaupt nichts. wo ich jetzt sagen kann, dass ich das als fortschrittlich empfinde. Das Einzige, was vielleicht sein könnte, aber auch das haben momentan die Jugendlichen nicht, dass sie eine Online-Schule so Online-Kurse besuchen. Und da frage ich mich, ob das da auch daran liegt, dass die sozusagen nicht auf ein Gymnasium gehen, sondern gerade ihren BBR oder EBBR, also ihren Hauptschulabschluss machen und da sozusagen genau das nicht angeboten wird. Und ob das sozusagen auch damit zusammenhängt, dass sie eher auf einer Hauptschule sind als auf dem Gymnasium. Und, aber da habe ich auch zu wenig Einblicke, wie das gerade in einem Gymnasium stattfindet oder abläuft. Sondern die haben Arbeitsblätter am letzten Schultag bekommen und die müssen sie jetzt, bis wieder die Schule wieder beginnt, erarbeitet haben.
Okay, also das bedeutet, dass momentan von Seiten der Schulen die SchülerInnen, die in euren Einrichtungen leben, also oder in konkret der Einrichtung, in der du arbeitest, überhaupt gar keine weitere, es überhaupt keine weiteren Angebote von Seiten der Schulen gibt.
Nee, also da gab es auch eine WhatsApp oder WhatsApp-Gruppen wurden geschaffen, wo SchülerInnen, LehrerInnen fragen können. Genau. Aber jetzt keine Online-Unterricht oder Online-Fragestellung.
Und wie bekommt ihr das gerade hin? Also es ist ja eine massive Mehrbelastung und Aufgabenerweiterung, die ihr da stemmen müsst, jetzt da die Schulung zu übernehmen. Wie klappt das gerade mit dem sogenannten Homeschooling bei euch in der Einrichtung? Wie müssen wir uns das vorstellen? Seid ihr da alle zusammen mit unterschiedlichen Altersgruppen? Arbeitet ihr zusammen oder wie organisiert ihr das gerade?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie organisieren wir das gerade? Also da sozusagen die Gruppenbildung, da wir sozusagen Gruppenbildung einschränken sollen, machen wir das immer 1:1. Und dadurch fallen aber auch ganz viele Themen oder ganz viele Bereiche weg, die wir sonst machen. Also wie zum Beispiel Aktivitäten oder auch Gespräch oder Beratung. Also dass wir Jugendliche so eine Beratungsinstitution begleiten oder. So. Das heißt, es fallen weg, sondern momentan haben wir die Aufgabe, dass wir die Aufgaben mit denen arbeiten müssen und auch Aufgaben, die sie so, auch wenn sie die Schule besuchen würden, als schwierig empfinden. Genau. Und dann sozusagen nochmal jetzt ohne Schulbesuch die Aufgaben lösen. Das heißt, wir haben da, also kommen auch da momentan sehr stark in die LehrerInnen-Rolle rein und müssen das sozusagen bewältigen. Also müssen die Schule und müssen den Stress und die Hürde sozusagen mit verantworten.
Ich finde es sehr interessant, dass ja irgendwie das, was du gerade schilderst, ihr ja in ganz vielerlei Hinsicht eben viel mehr Kontrollaufgaben eben zugeschrieben bekommt. Ne? Also nicht nur, wir haben vorhin über irgendwie den verlängerten Arm des Gesetzes und der Polizei gesprochen, so dass ihr praktisch dafür sorgen müsst, dass die Jugendlichen in der Einrichtung bleiben. Ihr müsst jetzt auch noch die Aufgabe von LehrerInnen übernehmen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass LehrerInnen immer nur Kontrolleure sind. Natürlich sind sie das nicht, aber so in der Aufgabe, dafür zu Sorge zu tragen, dass Jugendliche eben irgendwie ein pädagogisches Programm erfüllen, müsst ihr diese Kontrollfunktion jetzt auch übernehmen. Und das stelle ich mir für auch die Beziehung, und das hattest du ja auch schon angedeutet, die ihr zu den Jugendlichen eben ja über Jahre teilweise aufbaut, einfach unglaublich belastend vor.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also wirklich gerade momentan ist eine Kontrollinstanz auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe da die Befürchtung, wie sich das, wie auch die Beziehungsebene sich entwickeln wird zu den Einzelnen, aber auch ja in der Einrichtung.
Ja, ich fand es auch nochmal spannend, so diese, das ist ja trotzdem so diese Familienbeziehung irgendwie so stattfinden soll. Und deswegen die Masken abgenommen werden sollen, aber dann gleichzeitig irgendwie die Menschen keinen Kontakt zu ihrer zu ihren Kernfamilie dann auch tatsächlich.
Genau, also sobald sie Kontakt zu ihrer Kernfamilie haben, dann müssen sie beurlaubt werden. Und da die Ansteckungsgefahr, also, ne, da davon ausgegangen wird, dass Personen sozusagen angesteckt sein können und um die Krankheit um die Corona nicht in die Einrichtung zu bekommen, weil dann müsste, also sobald jetzt der Fall auftreten würde, müsste die komplette, also speziell zum Beispiel die Einrichtung, wo ich ja gerade arbeite, müsste dann schließen und es würde dann von externen Personen oder es wäre nur auf das Nötigste beschränkt, das heißt auf Essen und mal kurzes Gespräch, aber kein wirklicher pädagogische Arbeit. Wir mussten oder wir haben die Jugendliche gefragt, ob sie beurlaubt werden wollen. Aber in den meisten Fällen war es gar nicht möglich, dass sie beurlaubt werden können, da verschiedenste oder schwerwiegende Thematiken im häuslichen oder im nahen Feld sozusagen stattgefunden hat oder hätte stattfinden können, wo wir gesagt haben, nee, das können wir nicht verantworten. Oder ja, also es ist auch paradox, dass Kinder dann aus den Familien rausgenommen werden oder selber sagen, sich dazu entscheiden, nicht mehr im Familienhaushalt zu leben und dass wir dann sagen, okay, gut, jetzt könnt ihr über die Zeit wieder zu euren Familien gehen. Genau, also dass es so, ja, so eine paradoxe Vorstellung war. Also, ja.
Ja, und das dann wahrscheinlich auch, also so wie wir alle auch, also oder viele Leute halt nicht unbedingt die Kernfamilie als konkrete Bezugsperson sehen, sondern vielleicht auch andere Personen als Bezugspersonen und das ja sowieso auch nochmal viel krasser eingeschränkt ist. Aber wahrscheinlich dann auch in solchen Fällen halt nochmal, also schon ziemlich scheiße ist die Situation einfach.
Ja, und einfach, das ist, glaube ich, einfach auch immer wichtig, sich das für vor Augen zu führen, dass ja das, was zum Beispiel gerade halb Berlin wahrscheinlich an Ostern irgendwie gemacht hat, nämlich irgendwie im Park mit 1,5 Meter Abstand irgendwelche anderen Personen treffen oder auch teilweise mit weniger als 1,5 Meter Abstand, dass das eben für die Jugendlichen in eurer Einrichtung so einfach nicht möglich ist. Ne?
Nee, das war nicht möglich und also was mehr stattgefunden hat, war, dass dann die Telefonate zu den Herkunftsfamilien zugenommen haben. Und das, also auch, also komplett das Positive, die positiven Aspekte, dass dadurch auch eine Entspannung geführt hat, wenn dadurch, dass sie sich nicht gesehen haben, sondern dadurch, dass sie am Telefon waren und auch sich gegenseitig, also auch ihre Ängste, ihre Ängste mitgeteilt haben oder sich nochmal mitgeteilt haben, dass sie sich lieb haben. Dass das sozusagen auch, auch zu einer Entspannung gleichzeitig geführt hat.
Wie ist das gerade so mit Ämtern? Also wie läuft gerade der Austausch mit den Jugendämtern? Erreicht man die für Jugendliche? Genau.
Nee, momentan, momentan gibt es überhaupt keinen Kontakt. Also alle Hilfen wurden jetzt verlängert es gibt keine Hilfeplankonferenz. Es gibt was tatsächlich auch ziemlich schwierig ist, weil Jugendliche dann auch zum Beispiel ins betreute Einzel wohnen wollten und aber dadurch keine Hilfeplankonferenz und sie sich jetzt auch eingestellt haben oder die Einrichtung wechseln wollten. Dadurch findet es jetzt momentan alles nicht statt und wir auch gerade keine neuen, obwohl wir Kapazitäten haben, könnten wir auch gerade keine Jugendliche aufnehmen. Oder Personen, die jetzt in einem Duldungsstatus sich befinden und eine Beratung sich dazu holen wollten, welche Schritte sie als nächstes machen sollen, dass das auch nicht gegeben ist. Also das heißt, momentan ist gerade wie auf so einen Standby-Modus alles gelegt. Und ja, wir können da nichts machen.
Ja, das stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor, weil ich habe längere Zeit auch in einer Beratungsstelle für geflüchtete Jugendliche gearbeitet. Und gerade wenn du in der Situation bist, in der dein Aufenthalt unklar ist, weil bei dir eben ein Aufenthaltsrecht vorenthalten wird, dann kämpfst du oder dann bist du immer ja noch viel stärker darauf angewiesen, deine Zukunft in einer konkreten Art und Weise zu planen. Momentan ist es ja so, Abschiebungen zum Beispiel laufen weiter, natürlich nicht aus Jugendhilfe, aber also der Repressionsapparat läuft ja weiter und aber gleichzeitig kann man weder irgendwie, wie du schilderst, eben auf Beratungsangebote zugreifen, noch kann man in vielerlei Hinsicht beispielsweise ja gerade wahrscheinlich auch irgendwie sich auf einen Ausbildungsplatz bewerben oder so. Also genau, da sind ja wahrscheinlich auch...
Ja, ganz genau. Also ein Jugendlicher, der jetzt ein Vorstellungsgespräch hatte und wo ihm auch schon zugesichert worden ist, dass er mit 99,9% Sicherheit auch die Ausbildung beginnen kann. Jetzt wurde es erstmal abgesagt und bis auf Weiteres sozusagen keine Gespräche und auch keine Einstellung stattfinden. Und aber sein Aufenthaltsstatus auch davon abhängig ist, ob er jetzt eine Ausbildung macht oder nicht macht. Und dadurch vielleicht abgeschoben wird und nicht abgeschoben wird. Ne? Also, und dadurch sozusagen nochmal eine andere Dimension einnimmt. Also für die betroffenen Personen. Genau, und dadurch macht es ja auch die Arbeit so schwierig und auch unmöglich, auch mit den verschiedenen Institutionen in Kontakt zu treten oder das dann auch mit den jungen Erwachsenen auch dann sozusagen ihnen beizustehen, um die nächsten Schritte zu gehen.
Also vielleicht ist das, weil wir jetzt schon so langsam zum Ende kommen, passt das ganz gut, die Frage oder auch die, welche Forderungen jetzt sinnvoll wären. Also wir sehen ja auch, also bei vielen Sachen die Schwierigkeit, es macht ja Sinn, da auch eine Ausgangsbeschränkung zu haben, um halt auch bestimmte Leute zu schützen. Total. Und gleichzeitig, wie kann halt das nicht auf Kosten von anderen prekären Personen oder sogar von den gleichen Personen ablaufen. Also siehst du da irgendwelche Punkte, so was sich jetzt in der aktuellen Situation konkret verändern muss?
Ich merke auch gerade, meine Konzentration lässt nach und das Reden fällt mir auch gerade sehr, sehr schwer. Ich habe immer das Gefühl, egal was ich sage, es ist so total banal. Das könnt ihr bitte mit aufzeichnen, wirklich, weil es ist banal und komplett. Also ja, dass sozusagen die Thematik dadurch nicht geklärt wird und dass die Relevanz auch in der Arbeit und auch in der Arbeit mit den Jugendlichen gar nicht so rüberkommt, wie ich das gerne hätte. Ich hoffe, dass und wie ich das auch irgendwann vorhin, ohne dass die Frage gestellt worden ist, gesagt habe, dass die Nichtwahrnehmung in der sozialen Arbeit dazu führen kann oder führen kann, dass sie mehr also nach Corona und vor allem auch jetzt dadurch die Möglichkeit hat, dass sie ein anderes Statement und dass sie nochmal sich anders positioniert und dadurch nochmal eine andere Möglichkeit sich ergibt, als Profession in der öffentlichen politischen Wahrnehmung platzieren. Also dass sich die Profession sich anders platzieren kann und dadurch nochmal an andere systemrelevant anerkannt wird. Na, also was ich total wichtig fände, und dann dürfen wir aber nicht aufhören, an der Thematik zu bleiben, warum ich gerade nochmal diese ganzen Kontrollinstanzen auch von uns SozialarbeiterInnen aufgezählt habe, hatte für mich nochmal den Fokus, oder wollte ich nochmal den Fokus drauf legen, also welches Mandat üben wir denn aus und für wen, dass wir den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitteilen oder mit denen ins Austausch gehen, dass, welche Regelungen gerade momentan sinnvoll sind, das ist für mich überhaupt nicht die Frage, sondern vielmehr auch der Anspruch, da ich sozusagen nicht jung gegen alt oder darstellen möchte, sondern vielmehr den Fokus auflege, okay, wie wird umgegangen und was ist wichtig zu schützen? Aber welches Mandat haben wir denn auch? Das Triple-Mandat im Sinne von, dass nicht nur, dass wir von der Leitung, sondern auch von der Politik. Und dass diese Aufgabe, wie wir sozusagen als Sozialarbeit in, mit den Jugendlichen oder wie wir sie einschränken sollen, damit, also damit sie wirklich das auch einhalten, keine Corona-Party zu feiern oder sonst was. So. Ja, also genau, welches Mandat habe ich? Und dass das oder haben wir in der sozialen Arbeit und wem werden wir gerecht dabei?
Ja, das finde ich voll gut, auch nochmal so diese Forderung nicht nur nach außen, außerhalb der Profession zu geben, sondern auch innerhalb der Berufsgruppe. Ne? Also wir hoffen ja auch irgendwie mit dem Podcast, dass das auch Leute hören, die jetzt, für die das nicht alles selbstverständlich ist und dass die sich auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, gerade mit ihrer Kontrollrolle als Kontrollinstitution sozusagen. Oder Repräsentation oder ganz viele Punkte, die du da auch angesprochen hast. So, warum bekommen SchülerInnen, die auf der Hauptschule sind, halt kein richtiges Homeschooling und GymnasiastInnen eher so, also diese ganzen Punkte.
Na, bei einem Gedanken hänge ich gerade noch. Du hattest gesagt, okay, es geht hier gerade nicht darum, irgendwie Jung gegen Alt oder so auszuspielen. Und ich glaube, da sind wir uns irgendwie, das ist ja auch häufig, wird das dann so verkürzt. Oder wird in so ganz, endet dann auch in ganz gruseligen Argumenten, so man müsse jetzt die Alten wegsperren, damit sich die Freien, damit sich die Jungen wieder frei bewegen können. Und das darf ja nicht das Ziel sein. Trotzdem ist gerade halt irgendwie so, merkt ihr ja ganz stark, wie eben bestimmte Personen, und zwar nämlich gerade die Jugendlichen, mit denen ihr zusammenarbeitet, auf eine viel massivere Art und Weise irgendwie eingeschränkt sind oder in ihren Möglichkeiten beschnitten sind, als andere das sind und ich als andere. Und das, das einfach irgendwie auch sichtbar zu machen und da auch vielleicht eben das Mandat der sozialen Arbeit in der Hinsicht zu begreifen, das sichtbar zu machen, das war immer nochmal so ein Punkt, den ich einfach gerade spannend fand, den ich bei dir so rauskomme.
Ja, und ich finde es auf jeden Fall, also krass einfach, was ich alles nochmal so mit rausnehmen konnte und ich werde das wahrscheinlich mir auch nochmal ein paar Mal anhören müssen und so vielleicht auch Nachfragen haben. Genau, und aber auch interessant, dass du dann sagst, dass es irgendwie so banal ist oder die Message nicht rüberkommt, weil da sind halt so viele Punkte und so viele Schieflagen, die du da benannt hast. Ja, also ich danke dir da auf jeden
Fall. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Nee, das Gute oder vielleicht auch das Traurige ist, dass ich erst danach, nach solchen Sachen, meistens nochmal mehr Gedanken und dass ich denke, ach, hätte ich das bloß gesagt oder hätte ich sozusagen mich nochmal anders, also hätte ich nochmal die Notwendigkeit in der sozialen Arbeit oder in der Arbeit, in der ich gerade bin, sozusagen nochmal mehr deutlich oder mehr markieren können. Aber ich bin gut und ich bin, ja. Freue mich darauf, dass ihr jetzt die Aufgabe euch, also dass ihr euch die Arbeit macht, um genau diesen Raum, was ich auch jetzt auch in dem Interview nochmal oder in dem Gespräch, wie oder was ich mir vorstelle oder was ich mir wünsche, war das, wo ich dachte, ja, das ist genau auch so ein Medium zu nehmen oder so ein Medium zu unterstützen und so, also so Einblicke in die Arbeit zu geben. Die jetzt nicht hochpolitisch erstmal klingen, aber die hochpolitisch sind. Deswegen freue ich mich. Und das war jetzt auch für mich jetzt die Möglichkeit, sozusagen so einen kleinen Beitrag dazu zu leisten.
Und distanziert.